Das Thema für heute, der Gott der Hoffnung. Ich habe vor ein paar Jahren schon mal hier gepredigt. Da war es tatsächlich auch dritter Advent und das war auch Thema Hoffnung, anderer Text. Und weil ich das so nett fand, bei uns auf der Homepage sind die Texte ja dann irgendwo, also sind die Predigten ja irgendwann weg, habe ich Henning gebeten, sie mir auszugraben und habe sie dann noch mal, zwar ohne die Präsentation, aber immerhin die Audio bei YouTube raufgestellt. Also wenn ihr von Hoffnung und Losen bei YouTube eingibt, solltet ihr dahin kommen und die Predigt von vor 6 Jahren nachhören können. Es war zu der Zeit, als der Herr den Völkern zuwies, wo sie hin sollten. Die Söhne Hams kamen nach Afrika, in die Wärme. Das warme Gebiet, Sonne, es war auch viel Hitze. Aber doch immerhin. Die Söhne Sems kamen vor allem in den Osten. In den Osten und Südosten zogen immer weiter. Die Söhne Japhets kamen in den Norden. Als die Engel das mitbekamen, sagten sie zum Herrn: Das kann doch nicht dein Ernst sein. Du schickst die Leute ganz weit in den Norden. Seit der Sintflut ist die Erde gekippt. Weißt du, dass da im Winter kein Licht ist? Er sagte, es ist mir durchaus bewusst. Die Engel wieder, aber du kannst doch nicht die Leute dorthin schicken, wenn dort kein Licht ist im ganzen Winter. Die Leute werden Licht brauchen. Du hast doch die Sonne extra dafür gemacht. Was sollen die Leute tun? Die werden verzweifeln, die werden zugrunde gehen. Gott sagte, keine Sorge. Daran habe ich schon gedacht. Und als die ersten Söhne Japhets dort waren und es tatsächlich der Winter kam und es dunkel wurde und dunkel blieb und es tatsächlich so schien für die Leute, als wäre die Sonne nicht mehr zu sehen, da kam es auf einmal am Himmel. Ein grünes, helles Licht. Die Nordlichter. Mitten in der Nacht des Winters leuchtete die helle Sonne auf, gewissermaßen. Mitten im Winter leuchtete das Licht auf, auch wenn gar kein Sonnenschein zu sehen war. Und die Söhne Japhets hatten Hoffnung, mitten in der Nacht des Winters. Und die Engel sagten, ja, das ist eine wunderbare Möglichkeit, auch mitten dort, wo es keine Hoffnung zu geben scheint, Hoffnung zu geben. Das Licht ist doch noch da. Mit der Hoffnung ist das so eine Sache. Wenn man die nicht hat, dann wird's dunkel. Dann ist und bleibt es dunkel. Hoffnung ist aber gerade eben in der dunklen Jahreszeit besonders wichtig. Also, wir gehen auf Weihnachten zu und Weihnachten liegt ja tatsächlich am dunkelsten Punkt. Und es wird dann aber wieder heller. Auf einmal ist klar, nein, die Dunkelheit hat nicht das Sagen. Die Dunkelheit dieser Welt nimmt nicht überhand, sondern Gott selber bleibt dran. Gott selber schenkt Hoffnung. Und Gott selber ist die Hoffnung. Für heute ist von der Landeskirche aus ein Text aus dem Römerbrief vorgeschlagen. Und den habe ich dann auch genommen in Römer 15. Ganz am Ende, da wo man eigentlich sonst gar nicht hinguckt. Also, wenn man so den Römerbrief sich anguckt, man guckt gern auf die ersten Kapitel, geht das alles gut durch und so weiter. Und wer sich dann noch mehr Mühe macht, der geht dann noch durch Römer 9 bis 11 für Israel und Kapitel 12 vielleicht noch. Aber wenn es dann hinterher zu Kapitel 12 zu den Geistesgaben kommt, Kapitel 13 der Obrigkeit unter sein, bloß nicht. Kapitel 14 nochmal, und dann am 15 ist man eigentlich schon, brauche ich nicht mehr. Aber auch da scheint dieses kleine Licht hervor. Ich hätte bei dem Text noch viel, viel mehr erzählen wollen, aber ich konzentriere mich heute tatsächlich auf diesen Aspekt der Hoffnung. Ganz andere Dinge hätte man noch sagen können, aber diesmal die Hoffnung. Paulus schreibt, denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß. Damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißung zu bestätigen, die den Vätern gegeben ist. Die Heiden aber sollen Gott loben um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Und wiederum, lobt den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden. Auf den werden die Heiden hoffen. Der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also wir gehen noch mal ganz kurz ein paar wichtige Punkte bei diesem Text durch, dass ihr von da auch noch was mitnehmt. Erstmal ganz am Anfang des Textes, Gott will, dass wir Hoffnung haben. Es ist ihm durchaus nicht egal, wenn die Menschen hoffnungslos durch die Gegend laufen. Er will, dass wir Hoffnung haben. Ganz gleich, wie hoffnungslos die Situation scheint. Es kommt nicht der Spruch, ach, mach dir keine Hoffnung. Sondern Gott sagt, mach dir Hoffnung. Und da sagt Paulus uns gleich, durch die Geduld haben wir Hoffnung und durch den Trost der Schrift. Bisschen anders formuliert, das Wort Gottes, das, was durch den Heiligen Geist gewirkt ist. Also kann sein tatsächlich, dass eben durchs persönliche Bibellesen kann sein, dass im Gottesdienst tatsächlich der Prediger vorne was sagt, was eigentlich gar nicht aus der Bibel zitiert ist, was aber in einer Linie ist mit der Bibel. Es kann sein, dass in der Seelsorge jemand ein Wort sagt, das eben auch zusammenhängt mit der Bibel oder tatsächlich, dass einem der Heilige Geist direkt was gibt. Die Geduld und der Trost der Schrift, das, was in der Bibel uns verkündet wird, das führt zur Hoffnung. Jesus ist die Hoffnung für die Heiden. Nicht nur für die in der Stadt, sondern auch für die auf dem Land. Das ist nämlich tatsächlich die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Heiden. Das sind die, die draußen auf dem Land wohnen. Nicht nur für die, bei denen das Leben irgendwie funktioniert, sondern draußen, da wo man noch irgendwie anderes hat. Jesus ist die Hoffnung für die Heiden, aber natürlich dann auch später im übertragenen Sinne für uns, die wir nicht zum Volk Israel gehören. Unsere Hoffnung. Und dann kommt's eben, er ist der Gott der Hoffnung. Und er soll uns füllen mit der Freude, mit dem Frieden im Glauben. Also nicht mit Friede, Freude, Eierkuchen, sondern mit Friede und Freude im Glauben. Das Interessante ist, vom Biblischen her gibt es so ein paar Kontrastpaare. Das eine ist Glaube und Furcht. Also das, was der Glaube zu Gott bewirkt, das bewirkt die Furcht auch gerne, bloß ins Gegenteil. Also, wo ich mich am Wort Gottes festhalte und ganz fest sage, das glaube ich, dem vertraue ich, das kann die Furcht genau ins Gegenteil bewirken. Und dann ist wieder tatsächlich das, worauf ich blicke. Blicke ich auf Gott? Oder blicke ich auf das, was mich die Welt lehren will? Dann komme ich zu Glauben oder zu Furcht. Bei der Hoffnung ist es genauso. Hoffnung und Sorge bilden ein Gegensatzpaar. Vielleicht kann man sich Sorgen machen. Und vielleicht kann man sich Hoffnung machen. Eigentlich geht es beides recht gleich. Bloß mitunter hat die Hoffnung weniger gute Chancen, dass man sie sich macht, als die Sorgen. Denn immerhin Angst oder Furcht und Sorge, das ist ja was, das braucht man ja eigentlich. Ne? Also das ist ja nötig, dass man sich Sorgen macht, sorgt dafür, wie der Winter wird und alles Mögliche. Aber es nimmt oft Überhand. Und weil wir Glaube und Hoffnung hatten, kommt noch die Liebe dazu. Da hängt es jetzt vom Kontext ab in der Bibel. Manchmal ist es Gleichgültigkeit, dass es einem komplett egal ist. Zum Beispiel bei der Gemeinde in Laodicea, die lau geworden ist. Oder tatsächlich der Hass. Wo Jesus dann zum Beispiel sagt, du sollst, wenn er zitiert aus dem, was die Rabbiner gesagt haben, dass gesagt wird, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten hassen. Dann wird dieser Kontrast gesagt. Genau, nun die Hoffnung. Ich habe vor ein paar Jahren schon mal eine Hoffnungspredigt gehalten. Da habe ich euch das zum Hebräischen erzählt. Hoffen auf Hebräisch heißt Kava. Die Hoffnung selber Tikva. Bedeutet so viel wie eine Spannung aushalten. Dass man so in diesem ganzen Zwischendrin noch versucht, alles auszuhalten. Natürlich sind wir jetzt im Neuen Testament. Das heißt, wir haben das Griechische. Das Wort heißt Elpizo. Für diejenigen, die mal Griechisch lernen wollen, die Eselsbrücke für uns war, ich erhoffe eine Pizza und erwarte Schlimmes. Hoffnung selber ist Elpis. Und tatsächlich eben, es bedeutet auch erwarten, aber freudig erwarten. Tatsächlich steckt das da im Griechischen schon drin. Man erwartet freudig. Nicht wie beim Sorgen, man erwartet eher mit Sorgen, mit Zittern, sondern freudiges Erwarten. Man freut sich auf das, was kommt. Und zwar tatsächlich nicht einfach nur, wie wenn wir uns manchmal Hoffnung machen und diese Hoffnung dann irgendwie, man hat sich da irgendwas aufgebaut, aber es wird dann doch nichts. Biblische Hoffnung ist anders. Biblische Hoffnung heißt, ich sehe, ich erwarte das, was Gott mir sagt, was Gott mir zusagt. Man kann tatsächlich ins Leere hoffen. Das ist das, wo man tatsächlich sich immer wieder sagen lassen darf, mach dir keine Hoffnung. Da, wo ich einfach bloß denke, ah ja, ich hoffe, es wird jetzt. Andererseits gibt es das, bei dem Gott ganz klar sagt, das habe ich dir versprochen. Und darauf darfst du hoffen. Was sagt Gott? Was sagt er zu? Gott sagt sich selber zu. Das ist das, worauf wir jetzt zugehen bei Weihnachten, dass Jesus in die Welt kommt. Das ist das, was Paulus uns an einer anderen Stelle sagt, im 2. Korintherbrief. In Jesus ist auf alle Verheißungen das Ja. Alle Gottesverheißungen. Gott sagt sich selber zu. Oder ihr kennt vielleicht die Erlösernamen Gottes. Ich nenne jetzt nur ein paar. Also der Herr ist unser Friede. Oder der Herr ist dein Arzt. Oder der Herr unsere Gerechtigkeit. Gottes Eigenschaft ist das, was er zusagt. Denn das Schöne ist bei Gott, er ist das, was er tut, und er tut das, was er ist. Er ist mein Erlöser, also erlöst er mich. Er ist mein Heiler, also heilt er mich. Er ist mein Hirte, also hirtet er mich. Das ist im Hebräischen tatsächlich dann auch möglich. Der Gott der Hoffnung, das ist der, der sich selber verspricht. Das ist der, bei dem ich alles Mögliche sehen darf. Und ich habe überlegt, was nehme ich für biblische Beispiele und bin darauf gekommen, naja, warum gehe ich nicht einfach mal durch den Römerbrief? Paulus hat im Römerbrief nämlich an diversen Stellen nicht nur vom Glauben, sondern auch von der Hoffnung. Also prozentual ist das ganz anders. Also der Glauben kommt viel, viel öfter vor im Römerbrief. Aber die Hoffnung, die kommt auch an ein paar wichtigen Stellen ganz, ganz fest vor. Da habe ich drei Punkte. Der eine, Hoffnung auf Unmögliches. Dann Hoffnung auf Herrlichkeit. Und Hoffnung auf Unsichtbares. Also ihr werdet dann schon sehen, eigentlich überlappt es dann doch irgendwie immer wieder, aber man kann so gewisse Punkte dann doch wieder genauer betrachten. Also das Erste, Hoffnung auf Unmögliches. Da gehen wir in Römer Kapitel 4. Da schreibt Paulus von Abraham, er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie ihm zugesagt ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Paulus hatte Abraham als den Vater des Glaubens genommen, als Beispiel dafür, wie der Glaube uns zur Gerechtigkeit dient. Und dann faltet er das noch mehr aus bei Abraham und sagt eben dieses, wo nichts zu hoffen war. Und zwar schon seit Jahrzehnten bei Sarah und dann später bei Abraham auch. Also Abraham und Sarah oder Abram und Sarai noch früher in Ur in Chaldäa, wo der Mondgott geherrscht hat, der eigentlich für die Fruchtbarkeit zuständig war. Der hätte es funktionieren sollen, der hat es schon nicht funktioniert. Dann ruft sie Gott raus und sie kommen nach einem Umweg dann in Kanaan an. Sarah wird älter, immer noch unfruchtbar. Und es geht weiter. Irgendwann ist Abraham auch an dem Punkt, wo er eigentlich nicht mehr kann. Und trotzdem gibt Gott immer wieder seine Verheißung. Abraham hofft. Und das Schöne ist, das können wir da genau sehen, er hat geglaubt auf die Hoffnung, da wo eigentlich nichts zu hoffen war. Da stehen diese zwei Hoffnungen einander gegenüber. Die menschliche Hoffnung, die sagt, da ist nichts mehr. Das ist völlig unmöglich. Hast du die Statistiken dazu gesehen, wie viele unfruchtbare Frauen mit 90 ein Kind kriegen? Aber Abraham hat Hoffnung gehabt. Und zwar die Hoffnung auf das Wort Gottes hin. Und weil er diese Hoffnung hatte, ist bei ihm am Ende dieser Glaube dabei rausgekommen, dass er gewusst hat, es geht. Die Hoffnung, dass er gesehen hat, was Gott ihm versprochen hat und dass er auf die Hoffnung hin im Glauben losziehen konnte. Und es hat funktioniert. Ich habe es dann so formuliert, Abraham glaubte auf Hoffnung hin, weil er den Gott der Hoffnung hatte. Wenn er Gott nicht auf seiner Seite gehabt hätte, hätte es auch nichts gebracht. Also wir hatten Hoffnung auf Unmögliches, jetzt kommt Hoffnung auf Herrlichkeit. Gehen wir in Römer 5, da sind es gleich ein paar Verse hintereinander. Paulus schreibt, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zustande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Mitten in all dem, was passiert, sagt Paulus, wir haben die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Mitten in dieser Welt, in der irgendwie nichts ordentlich scheint, und je nachdem, zu welchem politischen Spektrum man gehört, ist die aktuelle politische Lage halt besorgniserregend oder hoffnungserregend, aber halt eher menschliche Hoffnung meistens. Oder je nachdem, was sonst noch alles ist, wirtschaftlich und was sonst. Oder tatsächlich, wie für die Christen damals, Verfolgungssituation. Und Paulus sagt, in all dem haben wir die Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. In dieser Welt gibt es nicht alles, was wir brauchen, sondern in der zukünftigen Welt. Das Schöne ist aber, Gottes Herrlichkeit ist schon in diese Welt hineingekommen. Das ist wieder ein Vers zu Weihnachten. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit ist schon in uns. Noch nicht ganz sichtbar, aber bald. Und darauf zu hoffen, dass ich wissen darf, es kommt der Tag, an dem ist all dieser Gruscht vorbei. Es kommt der Tag, an dem ich tatsächlich nicht mehr in Geduld aushalten muss, sondern es kommt der Tag, an dem ich das alles sehen darf. Es kommt der Tag, wo es dann am Ende heißt, hier von diesen Versen, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Dass ich mich nicht am Ende dafür schämen muss, dass ich auf Gott gehofft habe. Dass ich mir nicht anhören muss, wie Jesus am Kreuz sich anhören musste. Er hat auf Gott vertraut, der erlöse ihn nun. Sondern dass ich am Ende sagen kann, ja, keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat. Wunderschönes Lied. Also, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Wir hoffen auf die Herrlichkeit, weil auch wir den Gott der Hoffnung haben. Also, wir hatten die Hoffnung auf Unmögliches, Hoffnung auf Herrlichkeit und nun Hoffnung auf Unsichtbares. Gehen wir noch in Römer 8. Übrigens, in Römer 8 gibt es kurz vor den Versen, die ich jetzt habe, auch nochmal Hoffnung auf Herrlichkeit, aber die Folie war schon voll. Da sagt Paulus dann, denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Und Paulus redet an dem Punkt zwar auch von dem, was einmal sein wird. Aber das hat er vorher auch schon getan. Selbst bei Abraham hat er eigentlich von Abraham aus schon darauf geredet, was einmal sein wird, auf die Auferstehung der Toten. Und trotzdem konnte er bei Abraham noch sagen, Abraham hatte nicht nur eine Hoffnung auf die kommende Welt, sondern auch in dieser Welt. Also, selbst in dieser Welt kann man noch auf etwas hoffen, das man jetzt noch nicht sieht. Da kann man auf etwas hoffen, was man noch gar nicht fühlt. Also das Sehen passt tatsächlich mit Sehen, Fühlen, Schmecken, Tasten und alles Mögliche zusammen. Setzt da ruhig jeden anderen Sinn hinein. Dann darauf zu hoffen, wo man nichts sieht. Das ist schon einiges. Aber dann tatsächlich auch zu sagen, ich hoffe darauf, ich habe diese feste Hoffnung, dass Gott bei mir ist. Und darum kann ich losziehen. Nicht diese ferne Hoffnung, nicht das irgendwann mal, sondern jetzt und hier ist Jesus bei mir. Jetzt und hier, ich darf ihn auch vor mir sehen. Ich darf vor mir sehen, da ist er. Wenn ich ihn direkt vor mir sähe, so dass ich ihn anfassen könnte, dann müsste ich ja darauf nicht hoffen. Dann müsste ich nicht darauf vertrauen, dass er da ist. Aber so habe ich die Möglichkeit, in der Hoffnung und im Glauben loszuziehen und zu sagen, ich vertraue darauf, dass du bei mir bist. Auch wenn ich dich an keinem Punkt sehe, rieche, schmecke, fühle und fühle einmal zum Anfassen, aber vielleicht auch selbst, dass es im Herzen sich anfühlt, als wäre ich verlassen. Und dann die Hoffnung nicht loszulassen, dass das Licht des Wortes Gottes in meine Dunkelheit hineinleuchtet. Vielleicht ist es manchem aufgefallen, heute ist mein Kreuz grün. Grün ist die Hoffnung. Mitten im Schwarzen kommt die grüne Hoffnung hinein. Auch da, wo man es nicht sieht. Und auch da gilt, wir hoffen auf das Unsichtbare, weil wir den Gott der Hoffnung haben. Also, den Gott der Hoffnung. Der Gott, der bei Abraham schon sagen konnte, mach dir doch Hoffnung. Der Gott, der mitten in der Dunkelheit sagen kann, mach dir Hoffnung durch das Licht. Ich springe jetzt durch ein paar Beispiele in der Bibel, wo es immer wieder auch Hoffnung dabei war, wo er den Israeliten gesagt hat, ihr kommt hier raus aus Ägypten und später dann auch, ihr kommt raus aus der Wüste. Wo er dem Volk Israel immer wieder sagen konnte, ihr kommt raus aus euren Bedrängnissen, in denen ihr seid. Durch einen Richter, durch was auch immer. Wo er den Leuten später in Babylon sagen konnte auch, ihr kommt wieder zurück in die Verheißung. Und die Stadt wird wieder aufgebaut, war dann später unter Nehemia das Thema. Auch wenn es nach außen nicht so aussieht. Also, die saßen in Babylon, gab keine Chance, vor allem als noch die Babyloner regiert haben. Was sollen wir machen? Und dann das Wort Gottes darauf, ihr könnt es noch nicht sehen, aber es kommt. Und tatsächlich kam es. Und dann waren sie in Jerusalem. Erstmal musste der Tempel aufgebaut werden und dann war der das zwar schon aufgebaut, aber die Mauern lagen noch brach und alles und so weiter. Und dann doch selbst wieder das kommt. Alles Mögliche. Und dann sind diese Fragen. Wo sind jetzt Dinge unmöglich bei dir? Wo steckst du vielleicht mehr im Leid als in der Herrlichkeit? Und wo siehst du bisher keine Lösung für dein Problem? Da will der Gott der Hoffnung hineinkommen. Dass ich dann sagen kann, Jesus selber ist deine Hoffnung, er ist meine Hoffnung. Und er lässt dich jetzt im Geist schon sehen, was kommt. Dadurch, dass du Gottes Wort ernst nimmst, dass du sagst, das, was hier geschrieben steht, das passt doch gut. Ja, das Beispiel wollte ich gerade noch bringen, aber Kirchengeschichte jetzt auch noch schnell, also dürft ihr gerade noch die biblische Kategorie reinpacken. Es gab auch in der Kirchengeschichte so viele Aufbrüche, auf die man eigentlich keine Hoffnung hatte. Allein schon die Reformation, wo es so schien, als wird irgendwie alles, also auch in der Kirche haben sich die Leute beschwert, da sind lauter Missstände und so weiter. Und es gab Aufbrüche, aber die sind dann wieder niedergeschlagen worden. Und auf einmal, bei Luther, war irgendwie alles so richtig und dann konnte es losgehen, dann mit Zwingli gleichzeitig und alles. Oder später Erweckungsbewegung, wo es auch wieder so aussah, die Kirche ist irgendwie tot. Und auf einmal springt da neues Leben heraus. So. Also dieses Jesus ist deine Hoffnung, er lässt dich im Geist schon sehen, was kommt. Und dann Jesus selber ist deine Hoffnung. Und in der Hoffnung auf ihn darfst du dich jetzt auch schon auf das vorbereiten, was du noch sehen wirst. Das ist ja so eine Sache beim Sorgen. Man bereitet sich darauf vor, auf alle Eventualitäten. Und dann dieses tatsächlich vernünftige Vorsorgen, eben zum Beispiel auf den Winter vorsorgen, dass man guckt, dass man genügend Vorräte hat. Oder jetzt, wenn jetzt in den 2 Wochen um Weihnachten und Neujahr herum gibt es 4 Einkaufstage, dass man vielleicht vorher schon alles da hat, was man braucht und nur noch maximal einmal schnell zum Supermarkt läuft und dann halt noch mal doch eine Tüte Mehl kaufen muss oder was auch immer. Vorsorgen ist nicht verkehrt. Aber es gibt auch das Sorgen, oh, und wenn jetzt das und jenes und überhaupt und so weiter. Man macht sich zu viel einen Kopf und bereitet sich auf alles Mögliche innerlich vor, was dann irgendwie doch gar nicht passiert. Warum nicht die Energie darauf verschwenden, in Anführungszeichen, nein, verwenden nämlich, dass man in Hoffnung sich darauf vorbereitet. Nicht, dass man sagt, ach, mach dir keine Hoffnung, sondern Jesus ist deine Hoffnung. Also mach dir Hoffnung, gefälligst. Wenn du sagst, aber meine Ehe ist sowieso schon total in die Brüche, das ist, mach dir Hoffnung. Vielleicht ist die Ehe auch schon ganz kaputt und die Scheidung ist eigentlich schon unterschrieben, mach dir Hoffnung. Die Schmerzen sind so, ich kann es nicht mehr, mach dir Hoffnung. Und plan einfach schon mal für das, was du machen möchtest, wenn du diese Schmerzen nicht mehr hast. Das ist lebendige Hoffnung. Plan für das, was du von Gott versprochen bekommen hast. Und wenn du noch nicht weißt, was du versprochen bekommen hast, dann lies in der Bibel und finde raus, was Gott dir alles verspricht. Und wenn du ein Versprechen siehst und dir nicht unbedingt sicher bist, gilt das mir, dann zu sagen, aber es gilt in Jesus Christus. Also darf ich es für mich annehmen. Eben, mal dir das Versprechen vor Augen, was Gott dir versprochen hat. Mach dir Hoffnung. Du hast den Gott der Hoffnung bei dir. Der Gott der Hoffnung, von dem es dann eben heißt, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die Freude, die wir haben, wie ein Kind sich freut auf Weihnachten oder auf den Geburtstag oder auf einen Ausflug oder was auch immer. Die Freude und den Frieden. Weil man weiß, alles wird gut. Selbst im Gewitter, wenn es donnert und blitzt, aber man läuft schnell ins Nachbarzimmer zu Mama und Papa, darf ins Gräbel hinein. Und es ist gut, selbst wenn es noch donnert und blitzt. Der Frieden ist da. Gott will das schenken. Mitten im Chaos in dieser Welt ist er der Gott der Hoffnung. Und durch das, was ich als Hausaufgabe gegeben habe, dürfen wir uns dann auch noch etwas mehr vorbereiten. Diesmal tatsächlich immer den einen Vers, der zum Schluss des Textes vorkam, mit anderen Texten. Und wenn ihr genau darauf achtet, die ersten zwei Tage Hoffnung auf Unmögliches. Die nächsten zwei Tage Hoffnung auf Herrlichkeit. Und dann nochmal Hoffnung auf Unsichtbares. Dass wir an unserer Hoffnung arbeiten. Denn wenn wir die Hoffnung haben, dann führt sie zum Glauben hin, wie wir bei Abraham schon gesehen haben. Wenn wir die Hoffnung haben, dann lassen wir uns nicht durcheinander bringen, sondern wir können tatsächlich auf das hinplanen, was Gott alles Gutes für uns hat. Weil wir den Gott der Hoffnung haben. Weil er uns zu dem bringt, was er uns schenken möchte. Habt Hoffnung. Ganz gleich, wie es um euch herum aussieht. Und dann werdet ihr auch im Glauben losziehen können. Amen.